Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at. Schönen Nachmittag bei einer Folge der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Wir bringen heute aus Anlass des 100. Geburtstags von Alan Turing einen Mitschnitt. Er ist aufgenommen bei der Jahrestagung der Österreichischen Computergesellschaft zu diesem Anlass. Einleitende Worte und biografische Angaben kommen von Günter Haring, einem emeritierten Professor für Informatik an der Universität Wien. Und dann gibt es zwei Impulsstatements und eine anschließende Diskussion zwischen Reinhard Posch, ebenfalls Informatikprofessor aus Graz, und Herbert Rachowitz, Philosoph aus Wien. Die Musik, die wir zwischendrin spielen, kommt vom Kunstradio und von Reinhard Handel.
Wenn wir heute hinausgehen würden auf die Straße und fragen würden die Leute, was verbinden sie mit dem Jahr 1912, dann würden wahrscheinlich die meisten, vielleicht neue Post lesen und aktuell sind, sagen, ja, Untergang der Titanic, nicht? Wenn sie ein bisschen geschichtlich orientiert werden, würden sie sagen, das war Erster Balkankrieg, das Vorgewitter sozusagen der ersten großen Katastrophe im 20. Jahrhundert. Wenn Sie ein bisschen mehr intellektuell orientiert sind, würden Sie sagen, das ist eine soziale und intellektuelle Umwälzung, haben damals stattgefunden, das war schon eher das Ende dieser Phase. Oder wenn Sie natürlich mehr an Theater interessiert würden sein, dann würden Sie sagen, ja, das ist der 100. Geburtstag von der Gusti Wolf. Und damit sind wir schon irgendwo bei dem Geburtstag. Die wenigsten, also selbst Informatiker, selbst Informatikstudierende, würden kaum etwas verbinden mit dem 100. Geburtstag von Alan Turing. Sie werden natürlich Turing aus Turing gehört haben, aber wie üblich beschäftigt man sich ja relativ wenig mit den Biografien dieser Personen. Vielleicht kennt der eine oder andere etwas davon, weil er das Buch über Enigma gelesen hat. Enigma ist also das griechische Wort für Rätsel, zum Beispiel das Buch von Robert Harris. Nun, Alan Turing, und wir haben uns also gedacht, wir widmen die heutige Jahresveranstaltung dem 100. Geburtstag von Alan Turing. Alan Turing wurde am 23. Juni 2012 in London geboren. 1912. Gezeigt wurde allerdings in Chhatrapur in Britisch-Indien. Sein Vater war dort hoher Beamter der britischen Indienverwaltung. Aber die Eltern haben darauf Wert gelegt, dass er in London auf die Welt kommt und auch in London großgezogen wird. Das heißt also, der Grund, warum die OCG sich entschieden hat, die heutige Jahresveranstaltung Alan Turing zu widmen, war natürlich der 100. Geburtstag, aber vor allem, er hat grundlegende Arbeiten zur Informatik geleistet, insbesondere seine Arbeit im Jahr 1936, darauf komme ich noch einmal zurück. Und daher haben wir in der Vorbereitung gesagt, es ist eine relevante Frage, sich zu fragen, welche Relevanz hat er, welche Relevanz haben seine Arbeiten heute für die Informatik? Gibt es einen Bezug zwischen seinen Arbeiten und der Informationstechnologie des 21. Jahrhunderts? Turing hat aber auch Bereiche der Geisteswissenschaft betreten, indem er sich mit der Frage Materie, Geist auseinandergesetzt hat, Bewusstsein. Das heißt, es gibt also intensive Berührungsstellen zwischen den Geisteswissenschaften und der Informatik. Und daher haben wir gesagt, machen wir als Format heuer eine Diskussion zwischen einem Philosophen und einem Informatiker. Dazu haben wir eingeladen, ich darf in Zukunft auf die Titel verzichten, Herrn Herbert Rachowitz und Reinhard Posch, und danke vielmals für die Bereitschaft zu kommen. Die Begründung ist sehr kurz. Herbert Rachowitz ist ein Philosoph, aber ist ein, würde ich sagen, technikaffiner Philosoph. Und daher war es naheliegend, an ihn heranzutreten mit der Bitte, heute zur Verfügung zu stehen. Reinhard Busch ist Informatiker und hat natürlich im Bereich Sicherheit, Kryptologie, Kryptoanalyse eine starke Beziehung zu dem, was Alan Turing während der Kriegsjahre gemacht hat.
Tatsächlich könnte man jetzt Turing auch sehen als jemanden, der gewollt, ungewollt, gezwungen aus diesem Silo-Denken ausbrechen musste oder ausgebrochen ist. Wenn Sie nur seine wesentlichen Punkte anschauen, die er geleistet hat, ich nehme sie so im Dreieck, dann ist das eine, die angesprochene Turing-Maschine, jeder kennt den Begriff, ist das zweite, schon etwas ganz, ganz was anderes, nämlich diese Relation mit der Entscheidbarkeit, diese Relation mit dieser Turing, mit dem Turing-Test. Und er ist auch hinübergekommen und dort sehe ich durchaus Parallelen zur Notwendigkeit, die wir heute sehen, die wir schon lange sehen, hinübergekommen in die Praxis. Enigma ist ganz klare Praxis, die er da betrieben hat. Er war also ein wichtiger Vertreter dieser in gleicher Intensität zu bearbeitenden Felder. Und die Frage ist natürlich, gibt es einen Anhaltspunkt, dass dieses silo-orientierte Denken, dass diese Kluft sich verkleinert? Gehen wir da weiter auseinander, gehen wir weiter zusammen? Hat sich die Anwendung der IT, hat die da irgendetwas in diesem Zusammenhang bewirkt. Und da müssen wir schauen, was hat denn das, was zur Zeit Turing Bedeutung hatte, wie schaut denn das heute aus? Also wenn Sie einen Audi A4 kaufen, dann kaufen Sie einen Rechner. Nein, Sie kaufen nicht einen Rechner. Was glauben Sie, wie viel Sie kaufen? 80 Stück. 80 CPUs in einem Audi A4. Wenn Sie einen Audi A8 haben, dann haben Sie einen Rechner im Auspuff. Dessen Aufgabe ist, nur den Sound zu engineeren. Damit Ihnen das Geräusch Ihres Autos gut gefällt. Zeigt jetzt nur auf, wo wir in der Dimension hinwandern. Und das hat schon, die Dimension hat eine ganz, ganz wesentliche Bedeutung, wenn Sie zum heutigen Zeitpunkt und Turing hat halt zu früh gelebt, weil heute könnte er aus dem Vollen schöpfen, wenn er diese Angriffe, also in Wirklichkeit hat er da halt versucht, so mehr oder weniger eine Brute-Force-Attacke mit ein bisschen Intelligenz zu kombinieren, wäre zum heutigen Zeitpunkt eher eine fast triviale Aufgabe gewesen. Wenn Sie zum heutigen Zeitpunkt die Information, die in den Rechnern, die wir so weltweit installiert haben, zusammenzählen, dann können Sie sagen, naja, das entspricht etwa dem, der Kapazität eines menschlichen Gehirns. Schon beachtlich, nämlich auch in der Dimension, wie viel unseres Gehirns lassen wir ungenutzt und wie viel Rechner beschäftigt sich mit ungenutzten oder mit ungenutzten Dingen. Aber die Prognose ist noch etwas gravierender. Wenn Sie in die Zukunft schauen, dann ist der Zeitpunkt, wo aufgrund der technischen Entwicklung zu erwarten ist, dass die Information alle menschlichen Gehirne übersteigt, nicht so ferne, 2030. In dieser Größenordnung können wir erwarten, dass die speicherbare Information dort ist und das gibt einen sehr, sehr interessanten Aspekt, nämlich den Aspekt, jetzt wenn wir wieder zurückgehen auf Turing, in einen Aspekt auf die Rückwirkung auf die Entscheidbarkeit hat, die Informationsmenge, die verarbeitbare Informationsmenge und Informationsgeschwindigkeit einen Einfluss auf diese Entscheidbarkeit und da möchte ich einfach eine Spinnerei machen. Ich nenne es einmal Spinnerei, einen modifizierten Turing-Test. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt alle Gehirne 2030 da, informationsmengenmäßig, nicht kreativitätsmäßig. Aber man kann sich jetzt vorstellen, ich kann alle Situationen auf einem Film aufnehmen. reduzieren wir es, damit wir ein bisschen theoretisch von dem wegkommen, auf abzählbar von viele. Also tun wir mal die Irrationalen weg, sonst ist die Vorstellung nicht da, und tun wir auch die Unendlichkeit weg. Sind wir noch immer extrem groß, spielt aber eigentlich keine Rolle. Also ich sage, ich nehme einfach so viele Situationen, dass zu jeder Situation, zu jeder Frage eine hinreichend ähnliche dabei ist in meinem Film, sodass ein Hinschauen in unserer Kommunikationsgewohnheit diese Situation als die vergleichbare identifiziert oder als die gleiche identifiziert. Mit ein bisschen Nachbearbeitung kann man jetzt dann sich das leicht vorstellen. Sie wissen ja, dass das bei den Filmen und überall passiert, dass man dann halt Menschen, bestimmte Gesichter auf Stuntman oder was immer abbildet, um dann so zu tun, als ob der das alles so wunderbar oder sie das alles so wunderbar toll können würde. Jetzt haben wir unseren Film, wir haben den abzählbaren Film, wir haben eine Situation. Die Frage ist einfach hinsuchen, und das geht ja, Google Search geht ja schnell und in 30 Jahren wird oder in 10 Jahren wird es noch viel, viel schneller gehen. Das Hinsuchen auf die Stelle, wo der ähnliche Punkt ist, ist vorstellbar. Ich sage mal, wäre theoretisch vorstellbar, und dann brauche ich nur an dieser Stelle weiterspielen. Wie unterscheiden Sie jetzt, ob das ein ernsthaftes Ding war oder ob das eine Maschine war? Sie brauchen nur sagen, es gibt viele Situationen auf meinem Band, ich spiele keine zweimal, also durch Wiederholungstest kann mich der nicht das Glatteis spielen. Was will ich damit sagen? Die Frage ist eigentlich nicht, ist es entscheidbar? Sondern die Frage muss immer sein, wann kommen wir in eine Situation, dass diese Entscheidbarkeit nicht mehr greifbar wird? Dass wir es mit unseren Sinnen, dass unsere Granularität des Aufnehmens nicht mehr reicht. Irgendwo ist unsere Pixelgröße, unser Hören begrenzt, dass es nicht mehr reicht, um unterscheiden zu können. Und in anderen Bereichen sind wir bereits dort, wenn sie Musik hören, wenn Sie Filme hören, dann sind wir durchaus dort, dass das Digitale nicht unterscheidbar ist für Sie von anderen. Ganz im Gegenteil, Sie glauben manchmal, es sei einer höheren Qualität. Das heißt, Realität und Virtualität beginnen zu interagieren. Das ist der Punkt, der über Turing hinausgeht. Also die Realität und die Virtualität in zwei unterschiedlichen Räumen, nämlich auch physisch angeordnet. Und ich glaube, dass die tatsächlich zu interagieren beginnen. Nur ein paar ganz kurze Beispiele. Wenn Sie Pilot bei der Lux Air sind, Cargo-Pilot der Lux Air sind und einen Jumbo-Jet fahren, dann dürfen Sie nicht landen. Sie brauchen eine Sondergenehmigung, dass Sie landen dürfen, weil man weiß, die Maschine landet selbst viel, viel besser als Sie als Pilot. Und Sie brauchen es nur, damit Sie es halt hin und wieder üben dürfen. Das ist Realität. Realität ist auch, dass heute High-End-Autos Spurerkennung haben, aber das wird in 3-4 Jahren so sein, dass jedes Auto Spurerkennung hat. Jedes Auto ein Notbremssystem hat, wenn etwas vorne vorbeigeht. Und da beginnt eben tatsächlich Realität und Virtualität zu interagieren. Intelligente Medikamente, die jetzt in Ihrem Körper herum sind, miteinander im Sinne des Internet der Dinge kommunizieren und wissen, wann sie was abgeben müssen, das ist nicht Zukunftsmusik. Das sind Dinge, mit denen sich Firmen, Technologiefirmen auch in Österreich ganz, ganz real beschäftigen. Und das ist jetzt auch im Sinne dessen, was wir heute lange diskutiert haben, Ambient Assistance, also was mache ich, wenn ich älter bin, das hat einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss. Sensorik, Aktuatoren, Informatik, Praxis und Theorie. Ich glaube, dort liegt das Spannende. Ich habe das iPad nur deswegen oder auch deswegen mitgenommen, weil in das iPad Nummer 17 ist erst Nummer 3. Und das iPad Nummer 17 ist dann quasi das ausgelagerte, das explantierte Gehirn, mit dem man sich dann viel, viel leichter bewegt. Klingt alles ein bisschen utopistisch, aber die Frage ist, wie gehen wir mit dem Ganzen um?
Danke, Reinhard, für den ersten Teil. Ich darf jetzt wieder ein bisschen zur Biografie zurückkehren, als Übergang zum zweiten Teil. Diese Beschäftigung mit der Kriegszeit von Turing hat also die Mächtigkeit des Berechenbaren bei der Mechanisierung von menschlichen Expertenprozeduren und den Beurteilungen ihm ganz offensichtlich gezeigt. Und er ist zur Ansicht gekommen, berechenbare Operationen sind ausreichend, um alle mentalen Funktionen, die vom Gehirn ausgeführt werden, zu umfassen. Also die vorhin vor dem Krieg angesprochene Intuition ist eigentlich verschwunden. Nun, nach dem Krieg ist er im Oktober 1945 an das NPL, also das National Physical Laboratory, gekommen und war dort beschäftigt oder hat sich mal beschäftigt mit dem Design eines Computers, das genannt Automatic Computing Engine. War aber eigentlich enttäuscht, weil seine Vorschläge nicht auf großen Widerhall gestoßen haben. Man hat das eigentlich eher in Großbritannien zurückgestellt. Die amerikanischen Projekte sind viel stärker gefördert worden. Und 1950 ist dann eine kleinere Version davon später, also schon viel später, realisiert worden. Aber Turings Mitarbeit am Projekt ist zu dem Zeitpunkt eigentlich schon komplett in Vergessenheit geraten. In dieser Zeit hat er aber seine Ideen weiterentwickelt und ich habe schon gesagt, die Intuition hat er irgendwie vergessen. Er hat aber neue Konzepte herangezogen, zum Beispiel die Fehleranfälligkeit. Er hat gesagt, also wenn eine Maschine unfehlbar ist, dann kann sie nicht intelligent sein. Also ein bisschen in der Verbindung zu der Bedeutung des Erkennens der Wahrheit von formal nicht beweisbaren Aussagen. Und dann das Konzept der Initiative, nicht? Also, wo er gesagt hat, es entsteht aus Systemen, wo der angewandte Algorithmus nicht bewusst entworfen wurde, sondern irgendwie anders zustande gekommen ist. Also neuronale Netze hat er gedacht, so Systeme, wo die ihre Programme selber ändern, evolutionäre genetische Algorithmen, also Geist und Seele jenseits der materiellen Beschreibung. 1947 ist er dann, also Ende 1947 ist er dann nach Cambridge auf ein Sabbatical, auf ein Freijahr zurückgekehrt. Und das ist auch dasselbe Jahr, in dem er sich mit Konrad Zuse in Göttingen getroffen hat. Und er hat sich in dieser Zeit sehr intensiv beschäftigt mit der Frage der theoretischen Grenzen der Berechnung. 1948 ist er dann mit Max Newman an die University of Manchester gegangen, als stellvertretender Direktor des Royal Society Computing Laboratory, um mitzuarbeiten an der Entwicklung der damals ziemlich bekannten Manchester Computers. Dort so ein Techniker gibt, die haben sowieso vor sich hingearbeitet. Und er hat dann an Mark Enns mitgearbeitet. Laut Jack Copeland, ist ein neuseeländischer Technikhistoriker, ist es einigermaßen belegt, dass John von Neumann und Max Newman ganz wesentlich von den Ideen Turings beeinflusst wurden, die er damals in diesem Konzept entwickelt hat. Also mit einer gewissen Berechtigung kann man vielleicht sagen, Turing ist der Vater des modernen Computers. Aber die Ingenieure, die dort und das gehört haben, NPL und so weiter, haben eigentlich von den Turing-Ideen überhaupt nichts gewusst. Andrew Rogers, ein bekannter Biograf von Turing, hat schon gesagt, schon um 1950 war Alan Turing eine Unperson, er war der Trotzki der Computerrevolution. Beschäftigt hat er sich mit Fragen des Denkens, des Bewusstseins und hat sich immer die Frage gestellt, wie kann Intelligenz entstehen aus Operationen, das war nach wie vor sein Basisbaustein, die selbst vollständige Routine und geistlos sind. Also das heißt, das Gehirn muss für die Intelligenz entsprechend organisiert sein und diese Organisation muss realisierbar sein, war seine Vorstellung, durch eine endliche Maschine mit diskreten Zuständen. Und all diese Überlegungen hat dann 1950 zu der Veröffentlichung Computing Machinery and Intelligence geführt, im Mind, das war eine Zeitschrift für Philosophie. Der Inhalt ist die Frage, ist das Denken oder vielmehr das Bewusstsein ein Berechnungsvorgang, ja oder nein? Und ist eine Maschine mit dem Menschen vergleichbar denkfähig. Wir haben das im Beitrag Bosch, wir haben das im Video gesehen, was also zum Turing-Test, zum Nachweis der künstlichen Intelligenz geführt hat. Wohlwissend, dass hier Intelligenz rein beschränkt ist auf das verbale Verhalten, das verbale Verständnis. Wobei er die Idee gehabt hat, das ist ein bisschen in dem Video herausgekommen, nicht jetzt das Gehirn vielleicht eines Erwachsenen sozusagen noch zu bauen, noch zu simulieren, sondern das eines Kindes, das ist ja viel einfacher, um das dann sozusagen zu erzielen, sukzessive. Um nur zu zeigen, welche Art von Überlegungen damals en vogue waren. Und ich möchte es schon ganz kurz abschließen. 1953 war dann, hat er eines der ersten Schachprogramme entworfen. Allerdings hat es kein Hardware gegeben, wo er das nicht durchführen kann. Der Herr hat das selber durchgeführt, Englisch etc. und so weiter. Und kein Wunder, hat er auch dann die Partie verloren. Und natürlich im Zentrum steht auch die Frage, wie man Intelligenz von anderen Aspekten der menschlichen Sinne und der menschlichen Handlungen trennt. Es hat eigentlich in den Arbeiten keinerlei Referenz gegeben darauf, die Möglichkeit, dass physikalische Effekte nicht berechenbar sein könnten. Es ist offen geblieben, die Frage, welche Rolle spielt der Zufall bei dem Ganzen und ähnliches. Und damit sind wir also eigentlich bei dieser mehr philosophischen Seite von Turing angelangt, die ihn aber natürlich immer irgendwie im Innersten mit begleitet haben. Aber in diesen Zeiten der zweiten Hälfte der 40er Jahre sehr massiv ausgebrochen sind. Und so darf ich also jetzt Herbert Rachowitz bitten, seinen Beitrag zu dieser Seite vielleicht Ihnen vorzutragen. Herbert Rachowitz ist Hochschullehrer am Institut für Philosophie der Universität Wien, ist Mitglied des Senates und ist, und deswegen habe ich gesagt, jetzt technikaffin, Systemadministrator, er verwaltet sozusagen eine philosophische Audiothek.
Turing ist dadurch besonders interessant und wichtig, dass er die Grabenkämpfe, die es zwischen Informatik und Philosophie seit langem gibt, auf der einen Seite tatsächlich angefeuert hat. Er ist mit dem Turing-Test geradezu ein Hauptvertreter eines Zankapfels, eines Streitobjektes, und zweitens aber ist er auch jemand, der diesen Grabenkämpfen entgeht, der eine Perspektive darstellt, die etwas Überraschendes mit Philosophie zu tun hat, was Philosophie und Informatik zusammenbringt. Diese beiden Aspekte möchte ich Ihnen ein bisschen darstellen. Beginnen mit dem Zankapfel, mit dem Turing-Test. Aus der Seite der Philosophinnen ist das mehr oder weniger ein Skandal, was wir gerade gehört haben. Ich lese Ihnen die ersten beiden drei Sätze aus dem Aufsatz von Turing, intelligente Maschinen, eine heretische Theorie, davor. Man kann keine Maschinen bauen, die für einen denken. Das zitiert er. Das ist ein Gemeinplatz, der gewöhnlich fraglos akzeptiert wird. Es ist die Absicht dieses Aufsatzes, ihn in Frage zu stellen. Das heißt, es gibt Maschinenintelligenz, es gibt Maschinen, die denken können, und das ist eine Beleidigung für alle aufrechten Philosophinnen und Philosophen, die der Auffassung sind, dass Vernunft etwas Besonderes ist, das nicht sozusagen subsumiert oder ersetzt oder ergänzt, nicht mal ergänzt werden kann durch etwas, was man Maschinen beibringen kann, noch dazu auf eine vollkommen formale Art und Weise. Viele lange Diskussionen knüpfen sich daran. Ich wollte Ihnen sozusagen als erstes nur mal einen Sens dafür geben, dass das als Skandal empfunden wird, obwohl, muss man dazu sagen, sage ich jetzt in Klammer, obwohl natürlich in ganz einfachen Situationen wie Bots in digitalen sozialen Environments, wie Chat-Situationen, solche Äquivalenzen ja auftreten, aber die, und ganz allgemein, sage ich mal, vielleicht auch noch in Klammer dazu, das Problem sich darauf konzentriert, dass die eine Seite sagt, Dann sag mir mal genau, was du eigentlich mit Vernunft meinst. Und wenn jemand einsteigt, dann sag mir mal genau, was du mit Vernunft meinst. Dann ist er quasi schon gefangen. Wenn du mir das genau genug sagst, dann werde ich dir sagen, wie ich es berechne. Daraufhin sagt die andere Seite, das ist genau das Problem mit deiner Genauigkeit. Genauigkeit ist immer definiert in einem Zusammenhang, der selber nicht genau ist. Wenn die ganze Welt genau wäre, dann würde es uns nicht geben. Auf das komme ich aber noch hinaus. Also Genauigkeit braucht Grenzen und diese Grenzen definieren auch etwas, was diesen Grenzen sich nicht auf diese Art und Weise unterwirft. Das ist einmal der Skandal von Seiten der Philosophie. Nun gibt es aber sehr viele, durchaus viele, auch sehr pfiffige und informatikaffine Philosophen, das bin jetzt nicht ich, die die Sache umdrehen und die etwas gemacht haben, und in dem speziellen Fall spreche ich von Hilary Putnam, einem US-amerikanischen Philosophen, die Sache umdrehen und draufgekommen sind, man kann den Spieß auch andersherum aufgreifen und kann das Folgende sagen. Wenn wir so etwas nehmen, wie er nennt das funktionale Isomorphie, das ist ein Putnam-Ausdruck, aber das ist der Ausdruck, der auch interpretiert, was im Turing-Test angesetzt wird, nämlich die funktionale Isomorphie zwischen dem, was der Computer macht und was auf der anderen Seite das menschliche Wesen macht. In dem Moment, in dem wir es nicht mehr unterscheiden können, ist es eine funktionale Isomorphie und die Sache gestattet uns nicht mehr, einen Unterschied zu machen. Das ist auch gleich der Beginn meiner Streithandlung mit Bostan, der ja auch gesagt hat, Realität und Virtualität koinzidieren und lassen sich nicht mehr auseinandernehmen. Das ist sozusagen eine Ankündigung davon. Aber diese Art von funktionaler Isomorphie bedeutet, dass wir einen Vernunft haben, eine Vernunft, auf der anderen Seite einen Computer, und wir behaupten, das wäre jetzt in etwa dasselbe. Nun, da gibt es eine Schwierigkeit und die liegt genau im Begriff der funktionalen Isomorphie. Der funktionalen Isomorphie ist es nämlich vollständig egal, ob das, was isomorph ist, jetzt aus Rädern oder aus Transistoren oder, und das sagt der Putnam in einer sozusagen absichtlich provokanten Art und Weise, oder aber aus Emmentaler besteht. Es kann durchaus aus Emmentaler bestehen, in dem Moment, in dem das System aus Emmentaler dieselben Leistungen nachweisbar bringt, wie das, was ein Computer bringt oder was die menschliche Vernunft bringt, dann ist das System aus Emmentaler und das System aus einer abstrakten Turingmaschine und das System aus Rädern und Hydraulikvorrichtungen ist aus der Sicht dessen, was der Turing uns vorschlägt, äquivalent. Und was folgt daraus? Etwas sehr Pfiffiges. Es folgt daraus, dass der Materialismus nicht stimmt. Traditionelle Materialismus, der auffasst, der die Auffassung vertritt, dass Menschen nichts anderes sind als diese Hardware, die letztlich hinter dem drinsteckt, was Menschen produzieren, dass also zum Beispiel Schmerzen, Feuern von Neuronen sind, oder aber dass zum Beispiel eine Rechenleistung eine geordnete Abfolge von Gehirntätigkeiten ist. Letztlich, dass es auf das zurückkommen würde. Nach dieser Vorgabe der funktionellen Isomorphie, und das ist eine Turing-Vorgabe, kann der Materialismus nicht stimmen, denn wenn Rechenleistungen vom Computer gemacht werden und die sind äquivalent mit dem, was Menschen sind, dann haben wir hier sehr unterschiedliche Materialitäten, und dann kommt bis die ganze Pointe von dem nicht, dass Menschen als eine Webware letztlich das Letzte sind, was das Universum bestimmt, sondern die Pointe ist, dass wir Strukturen haben. Und an der Stelle sind wir jetzt in der Informatik, klarerweise, dass wir Strukturen haben, die als Strukturen das sind, was uns interessiert. Das ist eine Linie des Gedankens, die sich ergibt aus der Turing-Konstellation, der Konstellation des Turing-Tests, und die jetzt dorthin führt, wo ich angedeutet habe, dass wir sein werden, nämlich dass Turing etwas vorschlägt, was durchaus beide Seiten interessiert, dass nämlich, um es mal in den Kategorien zu sagen, die Harry angesprochen hat, die zwei Kategorien nicht der richtige Zugang sind, die Kategorie der Materie und des Geistes, sondern dass es eine Kategorie der Information gibt, der Informatik gibt und dass das, was wir in der Informatik produzieren, nämlich Prozesse an Daten mit Ergebnissen, dass das etwas ist, was das unterwandert, was die klassischen philosophischen Kategorien vorzugeben, sozusagen unternehmen. Jetzt sage ich noch ein letztes dazu, dass das zwar ein recht schönes Resultat ist, das gut geeignet ist, um hier ein gewisses Gesprächsklima zu schaffen, dass aber die Verwendung eines Begriffs wie Informatik als dritter Weg, als dritte Möglichkeit, und das ist jetzt nicht, was du gesagt, sondern das ist etwas, was ich sage, ein bisschen ein Schwindel ist. Der Schwindel besteht darin, dass wir zwei Worte haben, die jeweils nur aus einem Wort bestehen. Das Wort Geist und das Wort Materie besteht jeweils aus einem Geist, und also besteht jeweils ein Referent. Dieser Referent wird vorgestellt als global, verständlich und sozusagen in sich ruhend, während wir beim Wort Informatik etwas haben, was nicht aus einem Wort besteht, sondern aus zwei Worten, Informatik. Und da gibt es eine kleine Überraschung. Die Überraschung besteht darin, dass der Sinn von Informatik die Synthese von In und Form ist. Form, das ist das Moment der Struktur und des Geistes, und die Form ist in irgendetwas. Das heißt, es wird etwas informiert, und das, was informiert ist, ist der Materialitätsgesichtspunkt. Das heißt, wir sind mit Informatik in einen Bereich gekommen, der eigentlich auch ein traditioneller philosophischer Bereich ist und der dort hinausläuft, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir in unserer europäischen Denktradition immer mit dieser Art von Synthese arbeiten, dass wir nicht auskommen damit, dass wir nur materialistisch sind, und dass wir auch nicht damit auskommen, dass wir nur unsere Komputationen haben, sondern dass die wichtige Pointe, und da werden wir dann, glaube ich, auch weiter diskutieren, die wichtige Pointe ist die, dass es zwar richtig ist, dass wir, wenn wir, um ein Beispiel mit einem Beispiel zu schließen, mit dem Auspuff- und Autobeispiel vielleicht zu schließen, die richtige Pointe ist, dass wenn wir wissen, was ein Auto ist, wenn wir das isomorph funktionalistisch betrachten, dann ist es so, dass wir diese vier Räder haben, dass das gestartet werden kann, dass es auf der Straße fährt, alle diese Funktionen. Und wir können in einer Weise einen Begriff von Auto herausheben, der alle diese schönen Dinge abstrakt enthält. Und dann gibt es noch die Frage, wie ist das implementiert? Ist das ein Benzinauto, ist das ein Dieselauto? Ist das ein Gasauto, ist das ein Elektroauto oder ist das etwas, was mit Windkraft fährt? Das sind Dinge, die an der Materialisierung hängen. Und es gibt eine informatische und philosophische Versuchung, das zu ignorieren und zu sagen, macht nichts, Auto können wir mit allem machen, Auto können wir auch mit Emmental machen. Das ist aber, würde ich behaupten, eine Einschränkung, die also ganz nutzlos und eigentlich auch unvertretbar absieht davon, dass wir als Menschen, die unter ähnlichen Bedingungen mit bestimmten Materialien arbeiten, mit berücksichtigen müssen, zum Beispiel im Hinblick auf die Energiesituation der Erde, wie wir unsere Autos realisieren. Und da gibt es einen Rückstoßeffekt von der Materie in das Allgemeine. Danke.
Es geht, glaube ich, insgesamt nicht so sehr um den Emmentaler oder sonst irgendwas, sondern es geht eher darum, um die Frage, wie viel können wir simulieren? Simulieren jetzt durchaus im, Informatik-Sinn. Das Auto aus Emmentaler machen, ist ja gar nicht so, aus meiner Sicht gar nicht so abwegig. Wenn wir daran denken, Sie werden in 2 Jahren ein Auto fahren, wo Sie Ihnen den Reifendruck angezeigt bekommen. Aber Sie brauchen nicht glauben, dass der Reifendruck gemessen wird. Gemessen wird ganz was anderes. Gemessen wird die Beschleunigung des Ventils beim Rundherumfahren. Und wenn das Ventil beim Rundherumfahren einen Hacker in der Beschleunigung hat, das hat sich immer ein bisschen zusammengedrückt, ne? Beschleunigt und bleibt so ein bisschen unten. Und das kann man so schnell messen und über Funk übertragen in den Fahrgastraum hinein, dass man dann drinnen nachvollziehen kann in der Simulation aufgrund von beobachteten Effekten. Und da sind wir genau bei dieser Erkennbarkeit. Aufgrund von beobachteten Effekten exakt nachvollziehen kann, ist das Ventil oben, unten und wie schnell und wie viel Druck ist dann tatsächlich im Reifen drinnen. Im Endeffekt haben Sie eine gute Aussage über den Reifendruck gehabt. Und wenn Sie das jetzt in der Realität sehen, dann tun wir ja beim Rechnen selber schon alles simulieren. Ne? Wir reden von virtualisierten Rechnen, das heißt, wir rechnen nicht mehr auf der Realität, sondern wir rechnen auf einer Ebene höher. Und das mit der Energie passt dann auch nicht so ganz zusammen, weil dann kann ich nämlich das virtualisierte, gepackte irgendwo nach Sibirien oder nach Island ist dann ganz real setzen, dort habe ich weniger Energieverluste und damit wieder andere Effekte.
Diese Frage, wie viel können wir simulieren? Die Antwort darauf ist selbstverständlich grenzenlos. Das tun wir ja schon die ganze Zeit. Es gibt ja überhaupt kein Problem, sehr, sehr vieles zu simulieren. Damit habe ich kein Problem. Das Problem, das ich sehe, beginnt an der Stelle, an der wir von einer Simulation reden. In dem Moment, in dem wir von Simulationen, wir können einfach sagen, wir können viele Sachen machen. Aber wenn ich hier Beispiel nehme und sage, wir können Reifendruck messen, dann können wir da viele verschiedene Methoden anwenden. Das können wir über sozusagen Satellitenmethoden machen, das können wir über Temperaturmethoden machen, das können wir über komplizierte Berechnungen machen. Und dann wissen wir nach irgendeiner dieser Methoden, wie stark der Reifendruck ist. Da brauche ich von Simulieren überhaupt nicht zu reden. In dem Moment, in dem ich von Simulieren rede, führe ich ein bestimmtes Begriffsrahmengerüst ein. Und dieses Begriffsrahmengerüst hat etwas zu tun mit dieser Isomorphie, mit dem funktionalen Isomorphiebegriff. Und in diesem Begriffsrahmen, wenn ich mich dieses Begriffsrahmens bediene, gilt das, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass ich sehr wohl funktionale Isomorphie herstellen kann, dass ich aber gleichzeitig, um das sozusagen operativ werden zu lassen, in diesem Beschreibungsrahmen von zwei unterschiedlichen Systemen reden muss, die unterschiedlich materialisiert sind. Das liegt ganz einfach in der Art und Weise, wie ich zu sprechen wähle an der Stelle. Und dann kann ich es variieren. Wenn ich sozusagen mit zwei materiellen Systemen operieren kann, dann kann ich ein materielles System auch noch austauschen und dann besteht das Simulieren darin, dass ich unter unterschiedlichen materiellen Gegebenheiten halt ähnliche Strukturen ausprobiere.
Der Ausgangspunkt war die Erkennbarkeit und ich widerspreche Ihnen ja gar nicht in den prinzipiellen Aussagen. Ich glaube, nur einen Aspekt müssen Sie dazu bringen, das ist die Bandbreite der Aufnahmefähigkeit. Und die Bandbreite der Aufnahmefähigkeit, das war sozusagen das, was ich eingangs mit dieser Video-Audio hineingebracht habe, die Bandbreite der Aufnahmefähigkeit, so irgendwann da ist ein Schluss. Wenn wir zwei kommunizieren, dann grenzt Ihre Welt an meiner Welt, dort wo unsere Sinne aneinander stoßen. Und diese sind endlich. Und wenn ich sage, ich komme mit meiner Simulation über diese Grenze der Granularität hinaus, wo die Endlichkeit der Sinne oder die Endlichkeit der Auflösung der Sinne an Grenzen stoßt, dann sage ich, ist es ununterscheidbar. Und wenn es ununterscheidbar ist, dann ist es für mich ununterscheidbar. Für Sie mag es noch immer aus Ihrer Welt heraus unterscheidbar sein, aber wenn ich Sie betrachte, sind Sie dann, ich sage jetzt nicht Emmentaler, aber...
Ich hab überhaupt kein Problem zuzugeben, dass es diese Ununterscheidbarkeit gibt. Nehmen wir ein simples Beispiel, also weniger das mit den in 30 Jahren, sondern nehmen wir ganz einfach Fotos. Wir kennen bisher Fotos und diese Fotos sind physisch entstanden und wir haben uns angewöhnt zu sagen, mit unseren Mechanismen haben wir meinetwegen hochauflösende Fotos und damit können wir Porträtbilder machen, Passbilder und sowas ähnliches. Jetzt kommen wir drauf, das ist mein Verständnis von dem, was Sie jetzt sagen, wir kommen drauf, wir können diese Sachen so rechnen, dass wir Personen erschaffen, welche es überhaupt nicht gibt, für die wir Porträts rechnen, die in Wirklichkeit keine Porträts mehr sind. Unser Unterscheidungsvermögen, unsere Granularität, wie Sie das sagen, bricht zusammen. Na, selbstverständlich. Selbstverständlich, unsere Unterscheidungsvermögen brechen ständig zusammen. Der Punkt ist nur der, wenn ich das so beschreibe, dann ist in meiner Beschreibung eine Unterscheidung drinnen, dass ich nämlich von der Funktion der Porträtfotos zum Beispiel zwischen diesen beiden Systemen nicht mehr unterscheiden kann. Das ist was anderes, das ist das eine. Und wenn ich diese Beschreibung anwende, bin ich sozusagen nicht besonders beunruhigt dadurch, dass mir jemand sagt, aber da gibt es jemanden, der beschreibt das nicht so. Wenn es so beschrieben wird, dann folgt das aus der Beschreibung. Wenn mir jemand anderer sagt oder mich selber darauf aufmerksam macht, jetzt bist du reingefallen, jetzt hast du geglaubt, das ist ein Porträt, und es ist gar kein Porträt, weil die Person gibt es nicht, dann sage ich, ja, Pech gehabt, so klug ist die Technik. Das ist für mich keine Frage des Ineinanderschiebens von Realität und Virtualität. Das ist ganz einfach etwas, das ist ja wohl wirklich nicht das erste Mal in unserer Geschichte der Menschheit, dass wir mit klugen technischen Mitteln jemanden hinters Licht führen können.
Das Licht führen heißt, das Licht ist dahinter und wenn ich hineinschaue besser, dann sehe ich es genauer. Und ich glaube, das, was ich versucht habe anzureißen, ist die Faszination, dass wir über diese Grenze der Auflösung unserer Wahrnehmung, dass wir dabei sind, hinwegzugehen. Die Grenze sozusagen für den Rechner ist nur der Sand und Sand haben wir relativ viel da draußen. Die Grenze der Wahrnehmung ist in der Verarbeitung zumindest sehr nahe an der Überschreitung. Wir sind sehr nahe daran, diese Grenze zu überschreiten und das ist faszinierend. Und ich darf da nur in dem Zusammenhang für alle die in der Mikroelektronik einmal was gehört haben, da war man der Meinung, ja, dass irgendwo hat das dann nach den Mikrometern seine Grenzen und dann kann man nicht mehr weiter und in Wahrheit findet man dann immer noch weitere, hat man bis heute immer noch weitere Effekte gefunden, um zu verkleinern und wir sind heute in Situationen, dass ein Chip papierblattdünn ist, ein Chip, der wirklich viele, viele Amperes schaltet. Wenn Sie die Resta-Lock oder was immer schaut, ist Papierblatt dünn. Und genau dort glaube ich, wird es nicht mehr unbedeutend, ob das ein hinters Licht führen ist oder ob das wirklich eine Erzeugung von Virtualitäten ist. Und wenn ich die Virtualitäten nicht von der Realität durch meine Sinne unterscheiden kann, ist meine Frage an den Philosophen, kann ich dann die Unterscheidung aufrechterhalten?
Ich mache die Unterscheidung zwischen Realität und Virtualität anders als Sie, glaube ich. Virtualität ist für mich so wie virtueller Speicher, zum Beispiel, also um es jetzt informatisch zu sagen, ein virtueller Speicher besteht darin, dass ein Teil der Festplatte funktional dieselbe Leistung bringt wie das RAM. Das ist ein funktionaler Isomorphismus an der Stelle. Ihr Hinweis ist jetzt der, naja, stellen wir uns vor, die Festplatten gehen jetzt so schnell wie das RAM und wir können gar nicht mehr unterscheiden, ob das Ganze auf der Festplatte ist oder ob das auf dem RAM ist.
Aber meine Frage war ja, wir haben eine Wahrnehmung, von der es dann, weil wir sie nicht mehr unterscheiden, ist egal, ob sie so oder so ist. Wenn meine Wahrnehmung von Ihnen die Sie jetzt darstellen, so quasi die wahrgenommen ist und ich komme nicht weiter, ich greife sie ja nicht an. Ja. Und wenn das ganz gleich ist wie das von einem Rechner generierte und ich kann es nicht mehr unterscheiden, warum soll ich dann von einer Unterscheidung reden?
Weil in der Regel zwischen Menschen die Wahrnehmung der Außenansicht nicht das Kriterium ist, das als letztes Kriterium gilt dafür, zwischen einer Ansicht und einer Person zu unterscheiden. Wenn wir
aber das war meine Frage, welche der Wahrnehmungen ist nicht simulierbar? Welche der Wahrnehmungen, die ich jetzt von Ihnen habe, ist nicht von einem Rechner simulierbar? Das heißt, wenn ich jetzt Ihnen nicht nahe trete und Sie angreife, wie kann ich jetzt unterscheiden, ob Sie real sind?
Meine Realität besteht nicht darin, dass ich der Umgebung einen Anblick biete. Das ist meine Realität in dieser speziellen Situation besteht zum Beispiel darin, dass ich mich mit Ihnen unterhalte. Das ist ja Stoff der Science Fiction. Ich bin sehr interessiert daran. Ja? Ein Film diesbezüglich heißt Blade Runner. Ja? Der Blade Runner geht zwar nicht sozusagen auf Computer, sondern auf Biologie, aber das geht natürlich auch. Oder natürlich Matrix. Diese Sachen sind sozusagen hochinteressant und finde ich auch toll. Ja? Im Zusammenhang mit Blade Runner, um die eine Sache zu nehmen, gibt es die Kolonisten, die keine wirklichen Menschen sind und die man mit irgendwelchen Tests, das ist in Wirklichkeit dasselbe Thema, das Sie ansprechen, mit irgendwelchen Tests doch herausfindet, dass sie doch unter Anführungszeichen schwindeln. Nicht? Welchen Test können Sie mir geben, dass diese Leute, mit denen ich jetzt spreche, nicht eingeschmuggelte Leute von auswärts sind, die keine Menschen sind? Meine Antwort darauf ist die, wenn du es nicht mehr unterscheiden kannst, dann sind sie Menschen. Wenn nichts in deinem Werkzeugkasten mehr dich in die Lage versetzt, diesen Rassismus durchzuführen, unter Anführungszeichen ist Rassismus zwischen den Aliens und den Menschen, wenn nichts davon dich mehr in diese Lage versetzt, dann sehe ich einfach keinen Anlass mehr, denen den Status von Menschen abzusprechen. Und mit so einer Extra-Kategorie wie, aber in Wirklichkeit sind sie doch nur Fake zu operieren. Um die Blade Runner-Sache zu Ende zu führen, in dem Film Blade Runner ist das der Moment, wo der Alien den Menschen rettet, weil er Mitleid hat. Zum Beispiel ist das eine Tätigkeit, eine emotionsgeleitete Aktion, die Menschen mitverwenden, um einander zu verständigen und in dem Moment, in dem der eine dem anderen das Leben rettet, weil er mit ihm mitleidet, ist es einfach nur mehr unfair zu sagen, der ist aber nicht einer von uns.
Das heißt, Sie sind in Wahrheit dort, wo ich behauptet habe, wir können uns vorstellen, dass das, was Turing testen will, nämlich Realität ist nicht nachweisbar, dass das existiert, dass diese Nicht-Nachweisbarkeit existiert. Und dann brauchen wir eigentlich nicht mehr fragen, wann kommen wir dorthin, wann kommen wir in der Realität dorthin.
Aber wir brauchen keine Angst davor zu haben, weil das, wenn uns jemand so ein Wesen unterschiebt, ja, dann, das würde mich überhaupt nicht stören. Also es würde mich überhaupt nicht stören, nur angesichts des dessen, wie viele feine Unterschiede wir zwischen Hautfarben und zwischen Sprachäußerungen. Also allein schon, wenn ich jemanden aus Kärnten höre, habe ich eine Wahrnehmung, die hochdifferent ist von anderen Wahrnehmungen. Wir operieren genauso, ich würde Ihrer Sache sehr zustimmen, es ist einfach sehr faszinierend, dorthin zu gehen, wo die Grenzen sich auflösen und wo Grenzen nicht mehr eingeklagt werden können. Aber ganz genauso faszinierend und ganz genauso real ist es, dass wir permanent ständig Grenzen erfinden. Und zwar Grenzen, die niemand übersteigen kann. Also wenn ich mir erlauben darf, das nochmal von Kärnten zu nehmen, es wäre sozusagen ein interessanter Turing-Test im Zusammenhang mit Kärnten. Wenn eine Person aus Südafrika in die Lage kommen würde, so zu reden, dass ich sie nicht mehr unterscheiden kann von einer Kärntnerin, dann bin ich in der Lage, wo ich sagen muss, okay, ich gebe zu, diese Unterscheidung taugt nicht mehr. Mit der Unterscheidung kann ich nicht mehr weiter diskriminieren, zum Beispiel, um so zu sagen. Und das ist ein Das ist durchaus ein interessantes Ding, aber mit Sicherheit werden wir neue Unterscheidungen finden, mit Hilfe derer wir diskriminieren.